Wenn man sich also jetzt fragt, wo kommen die denn eigentlich alle her, kann ich sagen, die waren vorher schon da. Ich werde als Teil der Verschwörung markiert, ich werde beleidigt, ich werde bedroht, ich bekomme Morddrohungen. Der Verschwörungsglaube ist ja im Endeffekt auch sowas wie ein Vorteilssystem gegenüber all denen, die als mächtig markiert werden. Das bist du, das bin ich, das ist die Bundesregierung.
In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt: Erzähl mir was Neues.
So, Wolfgang, manche Leute fragen mich ja immer wieder, wie ich eigentlich auf diese ganzen tollen Gäste komme, die hier eingeladen werden.
Ja, frage ich mich auch.
Fragst du dich auch?
Ja,
dabei,
frage ich mich auch.
Dann möchte ich das hiermit mal lüften. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach. Wir bekommen in der Redaktion einmal im Monat kriegen wir so eine Liste von Angela Merkel und die sagt uns, diese Leute dürft ihr einladen und den Rest nicht. Und dann halten wir uns an diese Liste
genau. Und
laden das so ein.
Ist bei uns auch so. Wir kriegen die Anordnungen und Anweisungen aus dem Staatsministerium
okay.
In Stuttgart und Kretschmann sagt, wen dürfen wir einladen und wen nicht.
Und eigentlich fährt man damit ja auch ganz gut, ne?
Super.
Ja.
Man gibt die Verantwortung ab und ist ein treuer deutscher...
So nämlich. Und genau mit solchen Geschichten beschäftigt sich auch unsere heutige Gästin beruflich.
Okay.
Und die möchte ich auch direkt mal reinbitten. Herzlich willkommen, Pia Lamberti.
Pia Lamberti.
Hallo.
Hallo Pia, sollen wir uns duzen?
Sehr gerne doch, hallo.
Pia, von wo bist du zugeschaltet?
Aus dem Homeoffice,
Homeoffice?
Um es nebulös zu lassen.
Würdest du das geografisch ein bisschen verorten?
Tatsächlich nicht. Das hat was mit meinem Arbeitsfeld zu tun. Und da hat man nicht nur Freunde und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Klär mich auf.
Genau, ich bin Sozialpsychologin und ich arbeite dazu, warum Menschen an Verschwörungen glauben.
Das ist ein total spannendes Thema A und B, natürlich auch in unserer heutigen Corona-Zeit extrem angesagt. Bevor wir im Detail drauf einsteigen, wenn du einverstanden bist, wir haben einen sogenannten Lückentext und ich lese dir jetzt was vor und du ergänzt. Also Pia Lamberti kennen viele als
Expertin für Verschwörungsideologien oder gleich als Teil der Verschwörung. Es kommt drauf an, welche Seite man fragt.
Das wird ihr nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht sie sich selbst viel lieber in der Rolle der...
Das ist eine gute Frage. Vielleicht Sozialpsychologin, Wissenschaftlerin.
Hätte man ihren Schulfreundinnen und Schulfreunden damals erzählt, dass sie einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie...
Ich glaube, die Lehrer, Lehrerinnen hätten auf jeden Fall gelacht.
Also die Lehrerinnen und Lehrer hätten gelacht und die Kumpels von früher?
Ich weiß auch nicht, ob die sich das so gedacht hätten.
Okay, wobei, wenn ich es richtig sehe, ich glaube, es ist nicht deine erste Talkshow. Du hast ja, nicht?
Ich habe viel Zeit mit Medien verbracht im letzten Jahr, genau.
Das glaube ich. Ausgangspunkt war ein Buch, das du geschrieben hast. Wenn ich aus den dunklen... Erinnerungslücken das richtig zusammenkriege. Ja?
Genau. Ich habe letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, Fake Facts, zusammen mit Katharina Nokun. Und das kam halt genau in der Zeit raus, als diese Demonstrationen losgingen und Menschen sich gefragt haben, was passiert da denn eigentlich? Was ist denn da los? Und dementsprechend ja, hat sich das auch viel verbreitet. Viele Menschen haben das gelesen. Das wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre. Vorher war das ja eher so ein Nischenthema.
Unsere Überschrift für diesen Podcast lautet: Erzähl mir was Neues. Erzähl mir was Neues, Pia.
Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege bei dem Thema, aber mein Statement wäre, ich erzähle dir heute, warum Verschwörungsgläubige weder dumm noch verrückt sind.
Okay. Weder dumm noch verrückt, wenn wir mit der Dummheit anfangen. Spontan nachvollziehbar, weil also ein paar Zusammenhänge, die da konstruiert wurden, also ein bisschen was an Grips braucht man dafür, ne?
Ja, aber es ist ja nach wie vor immer so, dass wenn über dieses Thema gesprochen wird, dass viele sagen, oh mein Gott, wie dumm sind denn die? Wie kann man sich das denn nur ausdenken? Und wirklich daran gehen, als wäre es ein Problem von Intelligenz. Und auch in der Forschung wurde am Anfang so darauf geschaut und man hat dann geguckt, gibt es denn da eben diese Zusammenhänge? Und wir konnten feststellen, nein, das ist keine Frage der Intelligenz. Diese Menschen sind nicht dümmer als andere. Was man tatsächlich findet, ist ein Zusammenhang mit Bildung. Das hat aber auch weniger was mit Wissen zu tun oder ja Unterschieden in der Intelligenz, sondern eher damit, dass Menschen, die einen niedrigeren Schulabschluss haben, sich häufig eben auch von der Gesellschaft ausgeschlossener fühlen. Das Gefühl haben, sie können eben keinen Einfluss haben und dementsprechend dann auch eher an Verschwörungen glauben.
Diese Verschwörungsleute, ist das eine homogene Szene oder sind das so Vereinzelte, die sich irgendwie dann in Netzcommunities zusammentun?
Erstmal ist es so, es ist keine kleine Gruppe. Wir haben ja Daten schon auch von vor der Pandemie erhoben und da war es schon so, dass ungefähr ein Drittel der Deutschen eine generelle Tendenz hat, an Verschwörungen zu glauben. Wenn man sich also jetzt fragt, wo kommen die denn eigentlich alle her, kann ich sagen, die waren vorher schon da und das zeigen unsere Daten. Und es ist aber keine homogene Gruppe und tatsächlich war das damals für mich auch ein Grund, warum ich damit mich auseinandergesetzt habe, warum ich gesagt habe, ich finde, es braucht hier mehr Forschung, weil eben Verschwörungsideologien unterschiedliche Gruppierungen zusammenbringen, weil sie Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern vereinen können und dann der, ja weiß ich nicht, jemand, der im Bio-Supermarkt einkauft, mit vielleicht auch extremen Rechten gemeinsam auf die Straße geht.
Wie nah seid ihr an diese Leute rangekommen? Habt ihr die getroffen? Habt ihr mit denen reden können?
Meine Forschung an sich ist ja erstmal eine quantitative. Das heißt, ich mache keine Interviews oder Erfahrungsberichte, sondern ich gucke mir das wirklich in klassischen Studien an, in Experimenten, die ich mache. Für das Buch haben wir eher, wenn mit Angehörigen gesprochen, wir haben uns natürlich auch Szenen angeguckt. Wir waren beispielsweise auf der Esoterikmesse und haben uns angeguckt, was werden da nicht nur für Produkte verkauft, sondern was werden da auch für Inhalte verbreitet. Das heißt, man ist dann relativ schnell in dieser Verschwörungswelt auch drin. Auf Demonstrationen gehe ich selber nicht. Das hat, wie gesagt, auch was mit der Bedrohungslage zu tun, weil ich eben stark eingefeindet werde aus der Szene und es mir da auch um meine eigene Sicherheit geht.
Wie sehen diese Bedrohungen dir gegenüber aus?
Ach, das ist, ich würde sagen, so eine klassische Mischung. Ich werde als Teil der Verschwörung markiert, ich werde beleidigt, ich werde bedroht, ich bekomme Morddrohungen. Es gibt Videos über mich, die mich irgendwie als Teil einer Verschwörung einordnen, die mir sogar unterstellen, ich wäre kein Mensch, sondern irgendwie ein Roboter oder eine Programmierschnittstelle. Also all das, was man aus dieser Szene kennt, wird auch mir immer wieder vorgeworfen.
Hast du die Polizei kontaktiert oder möglicherweise dir auch überlegt, wie du dich einigermaßen schützen kannst?
Natürlich, Schutz gehört mit dazu. Da muss man immer auch drauf achten. Dazu gehört zum Beispiel nicht zu sagen, wo ich wohne. Ich zeige auch an. Ich muss nur immer so ein bisschen gucken, wie das gemacht wird, weil ein Problem eben ist, dass wenn ich persönlich anzeige, meine Daten, wenn das Gericht unsauber arbeitet, auch bei der Gegenseite landen können. Das heißt, ich mache das in der Regel in der Zusammenarbeit mit Opferberatungsstellen, die mich da nochmal gezielt schützen. Aber das klappt halt auch nicht immer so, ne? Also Attila Hildmann hat beispielsweise in seinem Kanal ja auch mehrfach gegen mich gehetzt. Und was daraus geworden ist, sieht man ja gerade, der ist in der Türkei und da ist nicht viel passiert.
Attila Hildmann, das ist vermutlich der prominenteste Name für diese sich neu gebildet habende Szene. Wie würdest du den einschätzen? Der begann als irgendein Vegan-Koch, war in der Szene doch eine relativ große Nummer und hat dann welchen Richtungswechsel vorgenommen?
Attila Hildmann hat vorher auch schon problematische Inhalte verbreitet. Ich glaube, das ist gesellschaftlich einfach nicht so bekannt gewesen. Ne? Der hat auch schon 2015 im Kontext von ja der Migrationskrise davon gesprochen, dass die Bundesregierung, dass das Kriegstreiber seien. Es gab schon Übergriffe auf die Presse. Es gab zum Beispiel eine Journalistin aus Berlin, die hat kritisch über seinen Imbiss berichtet. Und da schrieb er danach, er würde ihr am liebsten Pommes in die Visage stopfen und hat einladen Einladungen verschickt, auch mit Waffenbildern. Er hatte einen Mitarbeiter, der sich Hippie-Smasher nannte, also der Hippie-Zerstörer, klassisch linkes Feindbild, und Ruhm und Ehre auf seine Finger tätowiert hatte. Das heißt, so gewisse Potenziale waren vorher schon da. Trotzdem gab es da in der Krise schon auch einfach nochmal eine Radikalisierung, gerade auch was seinen Antisemitismus anging. Ne? Man hat das gesehen, am Anfang waren das eher so kryptische Aussagen. Da ging es gegen die Rothschilds, die Bilderberger, gegen die Zionisten. Und das hat sich auch mit einem Ausbleiben der Reaktion seitens der Strafverfolgungsbehörden immer mehr in einem offenen, ja, Judenhass gewandelt. Und das ist wirklich, man sieht, seine Inhalte sind wirklich vor allem gerade offener, gefährlicher Antisemitismus und auch nochmal verstärkt dadurch, dass er gerade in der Türkei ist, dass er halt das Gefühl hat, ja, mir passiert ja sowieso nichts.
Dazu kam dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine sehr konkrete Morddrohung gegenüber einem prominenten grünen Politiker.
Genau, das hat er auch nochmal offline verbreitet und auch da ist ja nicht viel passiert. Das war so, dass das Gericht in Cottbus das erst übernommen hatte, da passierte dann nichts, dann hat Berlin das übernommen in der Hoffnung, dass das dann schneller geht, aber auch da war der letzte Stand, dass die Daten bis jetzt von seinem Computer kaum ausgewertet waren und eben ja auch einfach so langsam agiert wurde, dass er offiziell ausreisen konnte. Ne? Also das finde ich schon einfach auch ein fatales Signal, einmal an ihn. Er reagierte natürlich auch drauf, ne? Er macht sich über die Staatsanwaltschaft auf Twitter lustig. Er sagt, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn die Behörden da nicht reagieren. Aber eben auch für Betroffene, dass Menschen ungestraft wirklich auch bis zur Holocaust-Leugnung gehen können, ohne dass da was passiert. Und das muss man schon einfach auch, ja, Polizeigerichten vorwerfen, dass das einfach verschlafen wurde.
Das heißt, aus deiner Sicht müsste da mehr passieren. Mir fällt gerade ein, ich habe vor inzwischen anderthalb Jahren mal eine Sendung gemacht mit Nina Ruge. Und nachdem sie in der Sendung über einen Teil ihrer Familie erzählt hat, einen jüdischen Teil der Familie, der im Holocaust ums Leben gekommen ist, haben wir eine Mail bekommen einer vermeintlichen Hörerin, die also so unterirdische Dinge geschrieben hat, dass wir gesagt haben, man muss jetzt was juristisch unternehmen. Nina Ruge hat damals Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft hat ein Jahr später das Verfahren eingestellt, weil man nicht rausbekommen konnte, wer diese Mail verschickt hat, über welchen Server das Ganze gegangen ist. Also es ist ausgegangen wie das berühmte Hornberger Schießen. Das sind Erfahrungen, die du vermutlich eins zu eins so auch erlebt und gehört hast.
Genau, das ist ja das, was ganz, ganz viele erleben. Ne? Es werden höchst problematische Aussagen getätigt und entweder wird zum Beispiel der antisemitische Gehalt nicht erkannt oder es wird als Teil einer politischen Auseinandersetzung gesehen. Das erleben ja auch Politiker, Politikerinnen immer wieder. Oder eben es wird verschleppt oder man weiß nicht, wer es ist und dann sind die Betroffenen einfach damit alleine. Und ich finde, wenn wir als Gesellschaft uns eben hier nicht positionieren und nicht in der Lage sind, eben solche Straftaten zu verfolgen, macht das was? Also man sieht ja auch zum Beispiel auf Twitter immer mehr, dass Frauen sich zurückziehen aus dem politischen Diskurs, weil sie so stark attackiert werden, weil es ja wirklich koordinierte Angriffe gibt. Und das heißt, dass eben auch eine Meinungspluralität immer weniger möglich ist, wenn gerade Gruppen, die ja als oder Minoritäten wahrgenommen werden, wenn die sich nicht äußern können.
Dann lass uns doch versuchen, Pia, diese Szene ein bisschen aufzudröseln, die ja nun, also zumindest von außen betrachtet, vollkommen schillernd und nicht greifbar erscheint. Also wenn man jetzt auch nochmal auf diese Querdenker-Demos geht und guckt, welche Leute da mitlaufen. Da gibt es die ganz harte Fraktion der Neonazis und Rechtsradikalen, die du wie einschätzen würdest von ihrer Wichtigkeit her?
Ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass so verschwörungsideologisch geprägte Proteste immer so eine Melange haben. Das ist ganz, ganz typisch. Das haben wir auch in anderen Protestwellen gesehen. Ne? Man erinnere an die Mahnwachen für den Frieden 2014, 2015. Da war das ähnlich. Man hat also diese ja wirklich knallharten Neonazis, die diese Proteste einfach auch nutzen, weil die ja noch mal größer sind als vielleicht ihre eigenen, um noch mal stärker in die Gesellschaft reinzustrahlen, weil die Gesellschaft sich ja auch nicht richtig positioniert. Ne? Man ist ja immer noch so sehr unsicher, wie man sich dazu verhalten soll. Aber auch die, die vielleicht erstmal bürgerlicher scheinen, haben ja was davon, wenn dann Barrikaden durchbrochen werden, wenn eben die Nazis quasi den Weg freimachen für diese Proteste. Das heißt, die bedingen sich gegenseitig und das ist in dem Moment ganz häufig dann auch egal. Man ist eben im Feindbild vereint. Und das haben wir auch schon vor der Krise gesehen. Wir hatten beispielsweise für unser Buch auch ein Gespräch mit einer Sozialpsychologin, die ist zu diesen sogenannten Impfstammtischen gegangen. Das gibt's bundesweit, das sind Stammtische. Da wird dann eben darüber geredet, warum Impfen gefährlich sei und wie man eben auch vielleicht einer Impfpflicht sich entziehen kann. Und da war es dann auch so. Da saß dann halt vielleicht eher so ein bisschen Hippie-Eltern, so Öko-Linke, Mitte, weiß ich nicht, Kinderkrankenschwester und eben aber auch offen Rechte zusammen. Das gab's auch da schon. Und da wurde dann auch für so keltische Religionsgemeinschaften geworben, weil man damit angeblich die Impfpflicht umgehen könnte. Und da war ihnen klar, dass das rechtsextreme Gruppen sind. Aber das war dann auch egal, weil man hat ja ein gemeinsames Ziel, die Impfpflicht zu umgehen. Und dann wird das auch einfach ignoriert. Und das, finde ich, ist eben typisch für diese Szenen. Und deswegen muss man da wirklich ganz, ganz genau hinschauen.
Hat sich diese Szene eigentlich mal überlegt, dass es, was Corona angeht, überhaupt gar keine Impfpflicht gibt? Jedenfalls Stand jetzt nicht.
Naja, Fakten sind da ja nicht immer so relevant. Ich würde sagen, das hat sich eh auch noch mal gewandelt. Wenn man jetzt noch mal schaut, zum Beispiel diese ganzen QAnon-Phänomene, das kommt aus den USA, das ist nach Deutschland gekommen. Letztes Jahr, vor allem unter anderem auch durch Xavier Naidoo, ist das größer geworden. Und da ist es ja so, wirklich Fakten oder vermeintliche Fakten spielen da keine Rolle mehr. Man hat nämlich auch in der Szene gelernt, es ist egal, man behauptet irgendwas und es wird schon aufgegriffen, es wird schon diskutiert. Und man kriegt es schon irgendwie in die Realität, weil natürlich auch Leute sich darauf beziehen. Man nimmt nur mal so Beispiele wie den angeblichen Wahlbetrug in den USA. Vollkommen egal, dass es da gar keine Belege für gab. Man behauptet das einfach steif und fest, immer und immer wieder, egal was die Wirklichkeit sagt.
Du hast vorhin gesagt, diese Leute sind nicht blöd. Aber Entschuldigung, in diesem Punkt müssen sie blöd sein. Wenn es keine Impfpflicht gibt, wenn ich nicht qua Staat geimpft werden muss, dann kann ich nicht behaupten, es gibt eine Impfpflicht. Möglicherweise werden wir es erleben, dass bestimmte touristische Länder, Urlaubsländer sagen, wir lassen nur noch Leute ins Land, die geimpft sind. Ja, dann hat man halt einfach Pech gehabt. Aber es wird in Deutschland, Stand jetzt, niemand gegen seinen Willen geimpft.
Genau, aber die Frage ist ja, was ist das Ziel? Und das Ziel ist ja, Impfungen zu delegitimieren oder den Staat zu delegitimieren. Und das funktioniert mit so Narrativen ja wirklich gut. Das heißt, das ist schon eine gewisse Strategie, eine Kommunikationsstrategie, die da auch gefahren wird. Und deswegen nochmal finde ich, dass sie nicht blöd sind, weil sie genau wissen, wie sie ihre Ziele erreichen. Nämlich indem man einfach Dinge steif und fest immer wieder behauptet.
Es gibt einen Punkt, Pia, ich habe mich immer gefragt, also man kann ja aus vielerlei Gründen das Politmanagement dieser Regierung, was Corona angeht, inzwischen kritisch hinterfragen oder auch miserabel finden. Die Impfung hat nicht funktioniert, die Testung hat nicht funktioniert, kommunikationstechnisch ein Desaster. Alles schön und gut, aber wie kommt man von mir aus auch als Alt-Hippie dazu, auf eine Demonstration zu gehen, von der man weiß, da laufen Neonazis, Rechtsradikale und Reichsbürger mit. Hast du eine Erklärung für dieses Phänomen?
Ich glaube, der eine Punkt ist eben, dass auch Alt-Hippies manchmal eine Tendenz vielleicht zu einem verschwörungsideologischen Weltbild haben können. Das kommt über diese Feindbilder. Der Verschwörungsglaube ist ja im Endeffekt auch sowas wie ein Vorteilssystem gegenüber all denen, die als mächtig markiert werden. Das bist du, das bin ich, das ist die Bundesregierung, ne? Da kommen ganz viel zusammen. Und manchmal wird eben aus vielleicht einer kritischen Haltung gegenüber denen da oben dann eben auch so ein verschwörungsideologisches Weltbild. Und ich glaube, dass gerade vielleicht auch bei Leuten, die sich so ein bisschen als linksliberal oder so verstehen, manchmal auch so eine falsch verstandene Toleranz noch oder damit zukommt, ne, wir müssen die alle mitnehmen und wir sind ja alle Menschen und dann wird sich nicht positioniert. Und immer dann, wenn man sich nicht nach rechts abgrenzt, passiert das ganz, ganz schnell, dass man eben Rechte mit dabei hat. Also deswegen finde ich auch immer, der erste Schritt ist eigentlich Selbstreflexion, zu überlegen, wo man selber vielleicht auch problematische Diskurse verbreitet, wo man sich nicht abgrenzt, um eben genau solche Narrativen nicht aufzulaufen.
Du hast dieses eine Beispiel gebracht. Es gibt eine Impfpflicht. behaupten die. Es gibt eine Impfpflicht in Deutschland, ein Mythos, der immer wiederholt wird. Was wären andere Mythen, wo du auch sagen würdest, die sind peu à peu auf fruchtbaren Boden gefallen?
Genau, also ich würde sagen, es gab da auch so unterschiedliche Phasen. Das ist ja immer ganz spannend. An sich ist es so, beim Verschwörungsglaube, der ist ganz alt, ne? Die Narrative sind irgendwie immer die gleichen, aber die können sich ganz gut an gesellschaftliche Entwicklungen anpassen. Das heißt, wenn in der Gesellschaft was diskutiert wird, gibt es in der Regel auch aus dieser Szene eine Reaktion. Am Anfang war das ganz viel, Corona gibt es nicht, ne? Corona ist ein Schwindel, das hat sich die Wissenschaft nur ausgedacht, um damit Geld zu machen. Oder Corona ist eine Biowaffe, die eingesetzt wird, um die Gesellschaft zu zerstören, um die Bevölkerung zu reduzieren. Und das sind wirklich keine kleinen Gruppen. Da gibt es Daten zu, dass ungefähr ein Viertel der Bevölkerung an eine dieser beiden Narrative oder sogar an beide glaubt. Und dann hat sich das immer noch mal mehr gewandelt. Jetzt ist das Thema Impfen ganz groß. Impfzentren werden immer mehr als Feindbild gesehen. Und das zeigt sich natürlich auch in Handlungen. In Hamburg war es beispielsweise so, da wurde an ein Testzentrum ein Poster gepinnt mit einer Anleitung zum Sprengstoffbau, um eben ja das Impfzentrum in die Luft zu jagen. Es gibt immer mehr Graffitis, es gab Hackerangriffe beispielsweise auch gegen Impfzentren, wo man eben versucht, die lahmzulegen. Und auch das Thema Selbsttests ist jetzt gerade noch mal in der Szene angekommen, weil die ja jetzt auch gerade noch mal eine größere Rolle spielen. Und dann wird dann halt behauptet, ne, wenn man da Cola drauf macht, dann wird der positiv. Oder da gibt's so kleine Fäden und das sind eigentlich Krankheitserreger. Also alles das, was gerade auch thematisiert wird in der Gesellschaft, spiegelt sich in diese Szene zurück.
Das heißt, die Szene, interpretiere ich das richtig, die Szene hat sich nicht nur radikalisiert, sie ist auch gewaltbereiter geworden?
Das würde ich schon sagen. Man sieht das auch immer mehr, dass so Narrative kommen wie Demonstrationen sind nicht genug. Wir müssen, ne, wir sind im Krieg, wir müssen mit Mitteln des Krieges arbeiten. Und da wirklich auch dazu aufgerufen wird. Und das hat man ja tatsächlich auch immer wieder gesehen. Es gab schon letztes Jahr einen Anschlag auf das Leibniz-Center. Das ist auch eine wissenschaftliche Einrichtung in Berlin. Da wurde ein Sprengsatz gezündet. Da gab es auch ein Bekennerschreiben zu. Es gab Versuche, ja, oder einen Anschlag auch auf eine ICE-Strecke, da wurden dann Banner gespannt. Genau, das zieht sich immer mehr so durch. In Berlin hieß es auch schon im Kontext der Demonstration letztes Jahr, dass sich bewaffnet wurde. Dieses Jahr wurden auch Waffen gefunden. Die Anzahl an Übergriffen auf die Presse hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Presse muss sich immer mehr schützen, wenn sie auf diese Demonstrationen geht. Da kann man fast schon nicht mehr ohne Security hingehen. Und das sind natürlich auch erschreckende Tendenzen, weil das ja was macht mit einer freien Berichterstattung, wenn man nicht mehr ohne Angst auf so eine Demonstration gehen kann und auch weiß, die Polizei schützt einen nicht unbedingt.
Das heißt, Journalistinnen und Journalisten sind eindeutig Teil dieses feindlichen Lagers?
Genau, die Presse war schon immer Teil auch von dieser, oder immer Feindbild in dieser verschwörungsideologischen Szene. Da gibt es Daten aus den 80ern, das hat man bei Pegida gesehen. Das hat sich jetzt aber nochmal zugespitzt, dass auch Journalisten, Journalistinnen, die schon seit Jahren in dieser Szene arbeiten, sagen, das sind Bilder, das sind Situationen, die haben sie so noch nicht erlebt. Und das macht natürlich was.
Also ich kann dir nur aus meiner Alltagsradioerfahrung sagen, wir kriegen immer wieder Mails von Leuten und aufgrund der Mails kannst du ja auch ein bisschen so deren Niveau in Anführungsstrichen einschätzen. Und das sind keine blöden Leute, auch in unserem Fall jetzt nicht, die dann doch so anklingen lassen, dass so frei die Presse ja nicht ist und es gibt so eine Mainstream-Berichterstattung und wir kriegen unsere Anweisungen dann wahlweise aus dem Kanzleramt von Frau Merkel persönlich oder eine Nummer tiefer dann von Herrn Kretschmann oder seiner Entourage. Etwas, was sich mit deinen Beobachtungen deckt?
Genau. Und ich glaube, was hier auch nochmal wichtig ist, man hat ja ganz oft das Narrativ, das ist alles nur das anonyme Internet. Das stimmt ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, aber ganz viele Hassnachrichten, die ich bekomme, sind wirklich mit Namen, mit Signatur, mit Adresse, mit Telefonnummer, teilweise von den beruflichen E-Mail-Adressen gesendet. Ich habe auch schon wirklich unfreundliche Briefe bekommen von einem Klinikum, also mit dem offiziellen Klinikum-Briefpapier. Das wirklich, echt? Die Leute haben da keine Scheu mehr, ihren Hass zu äußern. Für die ist man das Feindbild. Und die sehen sich ja da auch auf der richtigen Seite. Das ist ja eben auch genau das Gefährliche hier. Ne? Sie sehen oder sie glauben, dass es ein absolut Böses gibt, den absoluten Feind. Sie wären auf der guten Seite und sie würden sich jetzt gegen diesen Feind durchsetzen. Dementsprechend, natürlich haben sie da auch keine Ängste mehr, das zu äußern.
Wobei Renate Künast, also die Grünen-Politiker, die hat ja mal was total Spannendes gemacht. Die wird seit langem extremst angefeindet und die ist dann zusammen mit einem Reportageteam des Spiegel zu den Leuten gefahren, die am heftigsten und am brutalsten ihr gegenüber waren und hat geklingelt. Und es war sehr spannend, dann nachzulesen, wie plötzlich es diesen Leuten ganz schrecklich peinlich war und ganz so war es doch nicht gemeint und man hat es nur in der ersten Empörung und so geschrieben.
Ja, sowas ist spannend. Ich glaube, aber da ist ja dann auch noch mal ein anderer sozialer Druck, wenn die Person da auf einmal steht. Ne? Dementsprechend ist halt die Frage, hat sich wirklich die Einstellung geändert oder ist das eher ein Faktor sozialer Erwünschtheit, auf den man da gerade reagiert, weil eben ne, man ja diesem Druck ja. da ausgesetzt ist. Und wie gesagt, das führt ja immer wieder zu Übergriffen. Ne? Ja. In Wien hatten wir das vor ein paar Wochen, dass zum Beispiel die jüdische Gemeinde wirklich auch ihre Mitglieder gewarnt hat, am Schabbat auf dem Weg zur Synagoge vorsichtig zu sein. Und es kam da auch zu Übergriffen. Dementsprechend, die Handlungen folgen schon einfach auch. Das heißt nicht, dass jeder das tut. Nicht jeder, der eine Hassmail schreibt, wird dann auch eben anfangen, Menschen anzugreifen. Aber wir sehen in der Geschichte Deutschlands immer wieder, dass das einfach auch passiert wird. Oder passiert, sei es der Mordanschlag auf Walter Lübcke, sei es Halle, sei es Hanau. Hass hat reale Konsequenzen.
Pia, wir machen, würde ich vorschlagen, an dieser Stelle einen kleinen Schnitt, denn Helena kommt jetzt zu uns und damit auch ins Bild und zu dir, hoffe ich jedenfalls,
Hi.
Mit der Überraschung, die sie uns beiden jetzt mitbringt. Helena, was ist es?
Die Überraschung heute ist eigentlich keine Überraschung und schon gar keine schöne Überraschung, weil zum einen ist es kein schöner Inhalt und zum anderen habt ihr es eh eigentlich auch schon aufgegriffen selbst. Und zwar bin ich einfach mal auf die ja, öffentliche Seite von Pia Lamberti gegangen, auf Instagram, auf Facebook und habe mal geschaut, was dort eigentlich so steht. Und das war wirklich eine super oberflächliche Recherche von einer halben Stunde. Habe ich Screenshots gemacht von Kommentaren, die sie bekommen hat.
Okay.
Ich werde die hier nicht vorlesen, weil ich den Hass auch nicht reproduzieren möchte. Aber mich hatte eben zum einen interessiert, wir hatten uns damals kennengelernt bei einem Artikel, den ich geschrieben habe über Verschwörungstheoretiker und hatte Pia als Expertin dazu befragt und war überwältigt von der Expertise, die sie hat, von dem ganzen Wissen, das sie mitbringt. Und hatte danach im Nachklapp zu dem Artikel selbst auch eben Zuschriften bekommen, Kommentare bekommen und hatte das aber eigentlich so abgestempelt, ja okay, das ist halt, wenn man drüber schreibt. Aber Pia ist jemand, der diesen Content, über den ich dann schreiben durfte, ja produziert. Also wie krass ist das eigentlich auch als Wissenschaftlerin derart in den Fokus des Hasses zu geraten und auch in die Zukunft gefragt, die Leute, die da sind, die jetzt auf die Straßen gehen, die diese Drohungen aussprechen, die sind ja gekommen, um zu bleiben. Also selbst mit Corona, selbst wenn Corona weg ist, werden die sich nicht einfach wieder in die Reihe stellen und sagen, ups, da lagen wir wohl doch falsch, tut uns leid, war ja. nicht so gemeint.
Ja.
So, also, liebe Pia, wohin führt das eigentlich? Wie schätzt du die Szene ein? Wie wird die sich auch weiterentwickeln?
Ja, ich glaube, was eben passiert ist, jetzt erstmal, dass das Thema Impfen noch mal mehr im Fokus ist und mir macht das wirklich Sorge, dass hier auch nicht genug darauf geachtet wurde, Sicherheitskonzepte zu entwickeln und dass sich das nochmal verschärft, umso mehr eben auch die generelle Bevölkerung geimpft wird. Ne? Man hatte das irgendwie auch im Wedding, war eine Demo zum Beispiel an einem Impfzentrum vorbeigeleitet und dann musste das Impfzentrum an dem Tag schließen, weil sie die Sicherheit nicht mehr garantieren können. Und wenn das eben so weitergeht, kann das eben auch den Impfverfolg und insgesamt die Eindämmung der Pandemie noch mal verschärfen. Wir haben das Thema Bundestagswahl. Diese Leute sind da. Wir wissen, dass aus dieser Szene ganz viel Stimmen kommen von wegen, dass es Briefwahl, dass das gefälscht wäre, ne? Was man aus den USA schon kennt. Es gab schon hier eine kleine Stürmung des Reichstags. Das ist nichts verglichen mit dem Kapitol, aber das ist schon da. Dementsprechend, glaube ich, braucht man da wirklich Strategien für die Zukunft. Und selbst wenn jetzt Corona hinter uns liegt, wenn die Bundestagswahl hinter uns liegt, gibt es ja auch noch so Themen wie beispielsweise den Klimawandel, die ja extrem stark auch von dieser Szene aufgegriffen werden. Es gibt Institute, die eigentlich nur dazu da sind, falsche Informationen zu verbreiten. Wir haben Parteien, die politisch ja, Verschwörungsideologien instrumentalisieren, um ihre Wähler zu mobilisieren. Also das bleibt eine Gefahr. Ich denke, das wird die Herausforderung für das nächste Jahrzehnt. Und ich wünsche mir wirklich, dass da auch von Regierungsseite sich mehr mit auseinandergesetzt wird und auch mehr als über bloße Lippenbekenntnisse hinaus.
Darf ich nochmal auf den Punkt kommen, den Helena, glaube ich, auch gemeint hat, wie es für dich ist als Wissenschaftlerin, bedingt jetzt durch die Zeitläufte plötzlich auch eine halbwegs prominente Figur auf einer medialen Bühne zu werden, vergleichbar möglicherweise auch mit den ganzen Virologen, ja, die die letzten 30 Jahre still vor sich hin in ihren Labors geforscht haben und jetzt plötzlich im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit stehen.
Also es ist nicht ganz neu. Ich habe das von Anfang an, wenn ich Interviews gegeben habe, dass da Hass nachher kam. Also ich glaube gerade so die Kombination, das Thema, eine Psychologin, ich glaube, das macht auch Menschen manchmal Angst, ne? Kann die in meinem Kopf gucken oder sagt die, ich bin krank oder was macht die da eigentlich? Und dann eben noch Frau, das ist eine Kombination, die führt einfach zu viel Hass und oft auch nochmal zu mehr Hass, als tatsächlich meine männlichen Kollegen bekommen. Dementsprechend kenne ich das schon und habe auch so ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Aber was dieses Jahr oder das letzte Jahr bei mich hineingebrochen ist, das war nochmal ja, nicht vergleichbar in der Quantität und auch einfach in der Aggression. Und das ist natürlich nicht angenehm, ne? Also keiner bekommt gerne Hass. Es gibt einfach manchmal Nachrichten, die einen wirklich treffen. Ich bekomme einfach auch extrem viele antisemitische Zuschriften. Dadurch, dass ich einfach in Israel war, ist das dann irgendwie eine Verbindung, die Menschen machen. Und das führt eben dazu, dass ich viel vorsichtiger geworden bin, dass ich nicht posten würde, wo ich gerade bin oder ich sitze hier in dem und dem Café oder irgendwas, was Rückschlüsse darauf zulässt, was ich gerade so mache. Also da muss man einfach schon wirklich viel, viel mehr aufpassen. Und eben, wenn man auch sieht, was in der Vergangenheit passiert ist, macht das natürlich was. Wenn man sieht, dass Walter Lübcke erschossen wurde aufgrund seines Engagements in der Migrationskrise, das ist schon einfach auch ein Signal. Und das ist ja genau, was diese Tat tun. Sie zerstören nicht nur das Leben von einer Person, sondern sie haben auch eine Signalwirkung. Genau das ist intendiert.
Hast du versucht, inmitten dieser ganzen Anfeindungen und inmitten dieses Hasses dir ein dickeres Fell zuzulegen oder funktioniert sowas nicht wirklich?
Doch, doch. Ja? Also ich habe schon Strategien entwickelt. Weiß ich nicht, ich gucke abends was Nettes. Ich gucke jetzt abends nicht noch Nazi-Dokus, sondern dann lieber Friends oder solche Sachen, um da auch irgendwie Abstand zu gewinnen. Ich gucke mir nicht alle Kommentare an, natürlich. Ich habe Leute, die für mich Videos angucken, die über mich produziert werden. Da gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Reihe, die dann wirklich irgendwie glauben, dass sie die Verschwörung über mich aufgedeckt haben. So, ne? Das heißt, dass man das schon eigentlich unglaublich wichtig, da eine Distanz zu haben, ein gutes Unterstützungsnetzwerk zu haben und zu lernen, wie man damit umgeht.
Hast du dir überlegt, aus den sozialen Medien rauszugehen?
Nein. Ich finde es wichtig, darüber aufzuklären. Für mich ist die Arbeit, die ich gerade tue, eben auch mein Beitrag, dass wir gut durch oder so gut wie möglich durch diese Pandemie kommen, dass die irgendwann mal ein Ende hat. Ich finde das unglaublich wichtig. Dementsprechend lasse ich die andere Seite nicht gewinnen.
Wir haben, oder du hast ein paar Mal jetzt schon die USA angesprochen als ein Land, in dem vieles von dem, was auch bei uns jetzt gelandet ist, ihren Ursprung genommen hat, diese QAnon-Bewegung. Ich erinnere mich an einen Amerikanisten der Universität Tübingen, Professor Butter, der auch sich mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt hat. Der hat damals erzählt, Trump war noch der Präsident, dass es eine ernstzunehmende Bewegung gibt, die gesagt hat, Trump veranstaltet nur deshalb so viel Theater und lenkt die Weltöffentlichkeit ab, weil er dieser eigentlichen Verschwörung als einziger auf der Spur war, rauszubekommen, dass Tausende von Kindern unterirdisch gefangen gehalten werden, vergewaltigt werden und schlussendlich getötet werden.
Genau, also beziehungsweise es gab ja schon diese Vorläufer. Es gab das sogenannte Pizzagate, das war die Wahl davor. Da wurde Hillary Clinton vorgeworfen, dass sie in dieses Pizzagate eben involviert sei und dass diese Kinder entführt und getötet werden würden und dass das alles im Keller einer Pizzeria stattfinden würde. Das hat damals dazu geführt, dass ein Mann wirklich bewaffnet losgezogen ist in diese Pizzeria, die gestürmt hat, mit dem Ziel, die Kinder zu befreien. Und der einzige Grund, warum es nicht zu Schlimmeren gekommen ist, war, weil diese Pizzeria glücklicherweise keinen Keller hatte, in dem angeblich die Kinder waren. Und da hat der Mann gemerkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und dann kam QAnon. Und QAnon hat das quasi nochmal aufgegriffen und nochmal ja, ein bisschen weiter gesponnen, in dem Sinne, dass diese Kinder nicht getötet werden, sondern gequält werden, um Adrenochrom zu produzieren. Das ist ja eine Form von Adrenalin, das dann angeblich von Promis, Politikern etc. pp. Als Verjüngungsmittel eingesetzt würde. Wenn man das hört, denkt man sich erstmal vielleicht, was ist denn das? Das ist ja vollkommen absurd. Wenn man aber mal in die Geschichte schaut, ist das eigentlich nur eine ja geupdatete Version der sogenannten Ritualmordlegende. Die gab es ja schon ganz lange im Mittelalter, nach der angeblich Juden Kinder entführen würden, um deren Blut trinken würden. Und das ist immer entsprechend einfach, ja, wie gesagt, nochmal eine neue Form. Und das wird in der Szene auch so verstanden. Also es gab ganz viele Verweise, dass ja angeblich Juden, Jüdinnen dahinter stecken würden und dass das ja eben alte Traditionen werden und so weiter. Und so sind wir dann schon auch immer im antisemitischen Kern, den viele Verschwörungserzählungen in sich tragen.
Das ist ja die Renaissance letztlich dieser uralten jüdisch-bolschewistischen Verschwörungsgeschichte, die Hitler ja schon vor einem halben Jahrhundert oder vor mehr als einem halben Jahrhundert gebracht hat.
Genau, also das ist immer das, was sich so durchzieht, ne? Und was sich dann verändert. Es gäbe eine angebliche jüdische Weltverschwörung, ist dann heute halt eben Soros steckt dahinter, die Rothschilds, manchmal wird Bill Gates auch als jüdisch markiert. Also das dreht sich immer nur so ein bisschen, aber gerade in Deutschland sollte man eben aufgrund der Geschichte ja wissen, wie gefährlich solche antisemitischen Verschwörungsmythen einfach auch sind und welches gewalttätige Potenzial sie in sich tragen.
Also es gibt eine riesige Weltverschwörung, nichts ist, wie es scheint. Schlussendlich sind dann alle nur Marionetten einer geheimen, wie auch immer gearteten Konfiguration. Und ganz am Ende, ich glaube, es gibt eine Fraktion, die glaubt, ganz am Ende steckt der Teufel, Satan persönlich dahinter. Kann das sein?
Es kommt immer ein bisschen drauf an, je nachdem, in welche ja auch Gruppe man geht. Ne? Es gibt viele, da ist tatsächlich stecken angeblich immer Juden, Jüdinnen dahinter. Es gibt auch dann manchmal so eher ja religiös aufgeladene Gruppierungen. Das sehen wir auch in Deutschland, dass bei Querdenken auch viele Evangelikale mitlaufen und dass evangelikale Gruppierungen einfach auch viele Verschwörungsnarrative verbreiten. Das ist in den USA auch nicht anders. Also je nachdem, wie religiös man auch ist, wird das nochmal ein bisschen unterschiedlich aufgeladen. Und das war auch beispielsweise, um nochmal auf QAnon und Trump zurückzukommen, Trump wurde da wirklich als der Heiland gezeichnet. Ich habe so viele Bilder gesehen, da wurde Trump mit Engelsflügeln abgebildet, der ja wirklich angeblich für das Gute kämpfen würde und ja fast gottgleich gesehen wurde.
Gut, aber also das wäre jetzt ein komplett neues Fass, das wir da aufmachen müssten. Wenn man sich mal anguckt, dass Trump bei den bibelfestesten und frömmsten Menschen der USA die größten Unterstützer gehabt hat oder Unterstützerinnen auch gehabt hat, kontrastierend mit dem Trumpschen Frauenbild, um nur ein Beispiel zu nennen, da passt ja nicht schrecklich viel zusammen.
Och. Eigentlich passt es doch sehr gut. Also gerade so evangelikale Gruppierungen sind ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt für ein progressives Frauenbild. Ne? Und die haben ja ganz oft auch ähnliche Vorstellungen. Es gibt so eine apokalyptische Weltuntergangsfantasie. Also ich würde schon sagen, da gibt es große Überschneidungen, die man auch in Deutschland sieht. Ne? Also auch in der AfD beispielsweise hat man ja teilweise schon so religiös-fundamentalistische Strömungen, die da eine Rolle spielen. Lucke war ja selber auch in dieser ja religiös so verortet.
Würdest du sagen, wenn du die AfD ansprichst, dass die Teil oder ja doch Teil einer wie auch immer gearteten Verschwörungscommunity ist?
Die AfD nutzt Verschwörungsnarrative ziemlich, ja vielleicht nicht seit Beginn, aber die haben einfach verstanden, dass sie darüber Politik machen können. Es wurde ja immer wieder auch von einem angeblichen großen Austausch gesprochen, nachdem Geflüchtete nach Deutschland kommen würden und das wäre irgendwie orchestriert durch geheime Kräfte. Das war ein Narrativ, das haben viele Köpfe in der AfD verbreitet. Es gab dann ja irgendwann mal diese Bewertung, wie man kommunizieren sollte, um einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen. Da wurde dann gesagt, ja vielleicht das lieber nicht so sagen, aber dass das Narrative sind, die verbreiten, ist eigentlich schon lange bekannt. Es gibt auch immer mal wieder zum Beispiel Verweise auf die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Das ist auch ein Mythos, eine Lüge, die eben seit Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitet wird und die eben auch im Nationalsozialismus eine große Rolle spielt und die sich bis heute so durchzieht. Also kann man schon klar sagen, die AfD nutzt Verschwörungsnarrative, um Politik zu machen, das ist Teil ihrer Strategie.
Warum profitiert sie dann, zumindest wenn die Umfragen stimmen, genau davon nicht?
Sie hat von konkreten Krisen mit Feindbildern profitiert. Da kann sie das gut anwenden. Und ich habe das Gefühl, bei der Corona-Pandemie war es so, dass nicht klar war, wie man sich positionieren sollte. Es gab ja sogar so Zeiten, da waren die Grenzen geschlossen, da hat die AfD gefordert, die Grenzen zu öffnen, was ja erstmal irgendwie eine abstruse Forderung für eine nationalistische, rechtsextreme Partei ist. Das heißt, die wussten ganz lange nicht, wie sie sich hier positionieren sollten, waren sich selber uneins, sollen sie die Pandemie leugnen, sollen sie irgendwie dann nationalistisch agieren, was machen sie eigentlich jetzt? Es gab dann im Dezember so eine Phase oder im Winter allgemein, wo sie stärker nochmal sich mit den Corona-Protesten solidarisiert haben, wo sie auch im Bundestag ja Masken getragen haben, auf den Maulkorb stand und eben diese Narrative nochmal stärker beflügelt haben. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert und ich glaube, die wissen eben einfach wirklich nicht, was sie genau machen sollen und sind einfach auch mit Flügelkämpfen stark involviert, sodass sie eben hier nicht ja, ein klares Feindbild zeichnen konnten.
Es ist ja immer unglaublich schwierig, in die Zukunft zu gucken, in diesen aufgewühlten Corona-Zeiten, wo jeden Tag auch irgendwas Neues passieren kann, ist es möglicherweise umso schwieriger. Wenn wir das trotzdem auch mit Hinblick jetzt auf die Bundestagswahl gemeinsam versuchen, denkst du, diese Verschwörungs-Community wird sich nochmal neu formulieren? Denkst du auch, diese Querdenker-Demos werden nochmal Auftrieb bekommen? Wie schätzt du es ein?
Also man sieht ja jetzt gerade schon, dass diese Demos stärker wieder geworden sind. Ne? Über den Winter gab es eine Phase, da war es ein bisschen ruhiger, da wurden Flyers verteilt, da gab es Autokorsos. Jetzt sind die Demos wieder zurück. Und ich denke, das wird wieder ein Auf und Ab nehmen, wie in der ganzen Pandemie es schon so war, dass es immer mal Phasen gab, wo die Demos groß waren, dann haben sie nicht so funktioniert, dann gab es wieder Anlässe, die sie instrumentalisieren konnten. Insofern denke ich, die bleiben. Und auch das Thema Bundestagswahl wird dann noch mal stärker aufgegriffen werden, wenn das näher kommt. Und dann wird es Demonstrationen wahrscheinlich geben. Man muss mal gucken, wie der Wahlkampf in der Pandemie allgemein funktioniert. Aber das kann ja auch schon alleine ja ein Problem werden, wenn man Informationsstände hat und dann auf einmal angegriffen wird. Es gab ja auch zum Beispiel ganz viele Gewalttaten tatsächlich alleine gegenüber Leuten, die Maske getragen haben. Wenn dann nun aber Vertreterinnen von Parteien stehen, kann das schon sein, dass sie dadurch nochmal im Risiko ausgesetzt sind. Also da muss man sich schon wirklich frühzeitig überlegen, wie man mit diesen Gefahren umgehen kann.
Wünschst du dir in diesem Zusammenhang einen Staat, der härter und rigider und konsequenter vorgeht gegen solche Leute?
Ich bin Sozialpsychologin. Ich wünsche mir vor allem eine Gesellschaft, die vielleicht aktiver ist. Eine aktivere Zivilgesellschaft wünsche ich mir da schon auf jeden Fall. die da vielleicht auch sich gegen positioniert. Aber es sollte schon auch einfach so sein, dass schneller reagiert wird. Das Beispiel Attila Hildmann hat es ja gut gezeigt, wie lange sowas verschleppt ist. Das ist jetzt mindestens ein Dreivierteljahr, in dem nicht viel passiert ist. Und ich denke, der Staat muss schon einfach auch schauen, wie er eben auf diese Netzwerke reagiert und da eine Antwort drauf haben. Wenn man nochmal bedenkt, so letztes Jahr gab es in Berlin eine Demonstration und die AfD hat an diesem Tag tatsächlich Demonstrierende in den Bundestag geschleust, die da auch einfach nochmal Angst verbreitet haben. Das kann ja nicht sein, dass auf einmal Gewalt, vielleicht potenziell zumindest gewalttätige Demonstrierende, die klare Feindbilder haben, auf einmal dazu führen, dass sich Leute im Bundestag verstecken oder einschließen, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt.
Siehst du bei dieser ganzen hauptsächlich versprengten Bewegung Tendenzen, sich irgendwie zusammenzutun und sich anders und besser zu vernetzen und zu organisieren?
Naja, sie sind schon gut vernetzt, ne? Es gibt viele globale große Gruppen, aber es gibt auch überall Lokalgruppen. Also die haben es wirklich geschafft, flächendeckend bundesweit Lokalgruppen zu gründen, die untereinander vernetzt sind, die wirklich dann ja auch Flyer-Aktionen zum Beispiel koordinieren, die dann auch wirklich funktionieren. Und die Kommunen kriegen das aber meistens nicht mit. Das heißt, die wissen nicht, da braut sich gerade was zusammen. Dann hat man überall diese Flyer und es gibt keine Gegenstrategie. Dementsprechend würde ich schon sagen, die sind gut vernetzt. Die haben das gut hingekriegt. Telegram leistet denen da einen Bärendienst, weil Telegram einfach nicht reagiert, weil die nichts löschen, weil die nichts blocken. Und ja, das funktioniert doch nicht verkehrt.
Pia, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Es war mir ein großes Vergnügen und ich habe viel gelernt.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut.
Gibt es die eine Frage, die ich dir eigentlich hätte stellen sollen und die ich dir nicht gestellt habe?
Also man kann über das Thema, glaube ich, Wochen und Monate lang reden. Ich finde, wir haben es aber schon gut abgedeckt.
Dann lassen wir das genauso stehen. Schönen Tag, mach's gut.
Ebenso, tschüss.
Ciao. Helena?
Puh, krasses Thema, hä?
Krasses Thema, wichtiges Thema. Eins, das schon an einen rangeht. Also mehr als andere Themen, ja.
Du hast gerade gesagt, du hast viel mitgenommen, viel gelernt. Was nimmst du mit?
Was nehme ich mit? Das für mich Schlimme ist, dass Menschen sich eigentlich zu großen Teilen schon aus einer Gesellschaft verabschiedet haben. Und jetzt sind wir wieder bei der Formulierung, die sind nicht blöd, aber doch an Dinge glauben, die einfach für mich nicht mehr nachvollziehbar sind.
Ja.
Also ich hätte eigentlich gedacht, bei dieser QN-Geschichte mit den unterirdisch misshandelten Kindern und dass man einen Extrakt gewinnt aus denen und die Alten kriegen es injiziert und leben länger und besser, dass man da irgendwie gedacht hat, Kinder, irgendwann ist mal gut. Ja, wir gucken uns einen schönen Film gemeinsam an und gehen ansonsten zur Tagesordnung über. Aber das sich Menschen offenbar so aus der Gesellschaft verabschiedet haben und immer noch an Attraktivität gewinnen, vermittelt möglicherweise halt auch durch solche Figuren wie Hildmann oder Xavier Naidoo. Nicht so schön
für
mich.
Ja, dass das sich so manifestiert hat und vor allem, dass es eben auch so eine substanzielle Gruppe geworden ist. Also, dass es nun wirklich nicht mehr, man sagen kann, ja, das sind so ein paar Vereinzelte, die halt jetzt irgendwie hohl drehen, sondern dass es ja wirklich einfach erhebliche Bevölkerungszahlen eigentlich auch schon sind, die daran glauben.
Und also so wie sie es geschildert hat, dass sie anonymisiert lebt, dass sie von zu Hause zugeschaltet wird, dass sie nicht sagt, wo sie lebt, weil sie Morddrohungen bekommt. Ich finde, das kann sich eine Gesellschaft wie die unsere, die so viel Wert legt auf Freiheit und Liberalität und Toleranz, nicht dauerhaft leisten. Ich persönlich finde, dass man da härter vorgehen müsste.
Absolut, ja. Es ist so, man nimmt es mittlerweile, habe ich das Gefühl, teilweise schon ein bisschen mit so Achselzucken hin, dass man halt sagt, naja, ist halt so klar bei dem Thema oder so, aber wie absurd das einfach ist, ja, dass eine Wissenschaftlerin sitzt, das erforscht und dann solche Zuschriften bekommt.
Ja, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.